Hallo alle miteinander, hier sind wir wieder bei Mehrspieler von Daran geht die Welt zugrunde.de. Muss man ja immer wieder dazu sagen. Jetzt neu im Kühlregal oder wo ihr auch sonst eure Podcasts hört. Wir wollen heute mit euch über das super, super spannende Thema Bücher reden. Und bevor sich bei einigen von euch gleich die hoffentlich nicht abgekauten Fingernägel hochkrempeln und hochrollen, wir wollen nicht über schwere Literatur reden, sondern über ein Problem, das, wenn ihr Johannes und mich kennt, uns immer mal wieder wurmt, und zwar, dass die Storys in Videospielen doch recht seicht sind. Wir wollen das heute in dem Maße besprechen, dass wir auf jeden Fall anerkennen, oder ich zumindest anerkenne, mal schauen, wie Johannes das dann sieht, dass Storytelling im visuellen Sinne gerade natürlich aufgrund der Technik besser geworden ist, da hat man mehr Möglichkeiten, aber die Story dahinter, egal wie groß es produziert ist, ist dann doch meistens eher mäßig bis Durchschnitt. Und wenn wir Gamer davon sprechen, dass wow, das hat eine richtig gute Story, dann meinen wir damit einfach, dass es nicht wie völlig hinten rausgezogen wirkt. Ja, ich würde den ersten Punkt gleich, weil wir schon mal einen Podcast dazu hatten, Storytelling, würde ich gerne als erstes aufgreifen. Und mein Argument wäre, Johannes, dass gerade zum Beispiel über Motion Capturing ist es natürlich leichter geworden, Charaktere zum Leben zu erwecken und sozusagen, du musst nicht mehr alles wie in alten JRPGs, musst du nicht mehr alles über geschriebene Worte vermitteln, sondern kannst natürlich auch Emotionen und Zusammenhalte über diese Technik viel besser darbieten. Allerdings würde ich argumentieren, dass solche Sachen eigentlich alle nur Storytelling sind. Das ist ja nicht die Story an sich.
Ja klar, auf jeden Fall. Stories zeichnen sich ja dadurch aus, was erzählt wird und nicht, wie es erzählt wird. Und da ist natürlich die Inszenierung in der Wie-Frage ganz, ganz entscheidend, aber nicht in der Was-Frage. Also ich finde ein schönes Beispiel von der Kluft zwischen wie es erzählt wird und was erzählt wird, sind die beiden Max Payne-Spiele, vor allen Dingen Max Payne 2.
Du meinst die alten.
Entschuldigung, es gibt ja drei Max
Payne-Spiele. Aber du meinst die alten von Remedy.
Also speziell Max Payne 2 finde ich interessant, weil es natürlich seine Geschichte von hinten erzählt und weil es diese Comic-Sequenzen hat, weil es dieses Film-Noir-Flair hat. Und die erzählen ihre eigentlich nicht sonderlich komplizierte Story ziemlich, ziemlich gut, ziemlich spannend. Ja, also ich könnte das Spiel heute immer noch installieren. Ich glaube, ich habe es sogar irgendwo noch auf meinem Computer laufen.
Legal, versteht sich, legal.
Ich habe es tatsächlich gekauft, Max. Ich hab dieses Spiel, Max Payne 2, habe ich gekauft damals. Nee, und ich kann es heute immer noch spielen. Ich würde es auch jedem empfehlen mal. Es ist wirklich super erzählt, macht Spaß. Aber da am Ende muss man halt auch sagen, naja, so die Wahnsinnsstory dahinter, die ist es nicht.
Und in diesem Zusammenhang würde ich halt auch, sehe ich auch das Problem, dass natürlich Videospiele weiterhin in die erste Zielgruppe oder die wichtigste Zielgruppe sind Kinder und Heranwachsende. Es ist natürlich schön, wenn du erwachsene Core-Gamer hast und es gibt unglaublich viele Spiele, die ja erst ab 18 sind, wobei da könnte man noch argumentieren, okay, da gehst du dann halt hoch, die Gruppe von 12-Jährigen bis 28-Jährigen, dass du da hoffst, alle zu erreichen, weil wie fast jeder weiß, man spielt auch gerne als 12-Jähriger oder 14-Jähriger, versuchst du schon an Spiele ab 16 und 18 zu kommen. Also ich bin auch gespannt, wann bei Spielen dieser Trend wieder einsetzt, weil zum Beispiel bei Filmen haben wir zurzeit, ich will nicht sagen das Problem, aber jeder Film versucht ja noch dieses 12-Jahre-Rating zu bekommen, also Rated T14 in Amerika, damit du auch ja den maximalen Gewinn rausholen kannst. Ich bin fast schon verwundert, dass immer noch so viele AAA-Titel entwickelt werden, die dann ab 18 rausgehen oder für Erwachsene gemacht werden, weil der mögliche Gewinn natürlich viel höher wäre, wenn du es irgendwie noch das Rating ein bisschen drückst. Und auf jeden Fall Kinder und Heranwachsende, und an wen denke ich da natürlich? Nintendo ist wahrscheinlich der Entwickler, der sich seit jeher weigert, tatsächliche Geschichten zu erzählen. Also ich meine zum Beispiel, so sehr ich die Legend of Zelda spiele, also ich habe Ocarina of Time sehr gemocht, Majora's Mask ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, die mir so einfallen, wenn jemand fragt, was ist so ein richtig, richtig tolles Spiel, wo du meinst, dass mal jemand gespielt haben sollte. Aber die bieten dir auch eher ein interessantes Szenario, was ja auch mal nett sein kann, absolut. Also ich sage zum Beispiel hier Dark Souls, das spielt ja auch, das erzählt seine Geschichte, darüber haben wir auch schon in vorigen Podcasts gesprochen, das erzählt ja seine Geschichte über die Welt. Das heißt, die Welt erzählt die Geschichte, aber da passiert auch viel im Spielerkopf und das ist an und für sich natürlich absolut in Ordnung. Aber es gibt halt auch viele Spielprinzipe, wo du A, so eine Story so nicht erzählen kannst und B, ist es langweilig, wenn dir Storys immer auf dieselbe Art erzählt werden. Finde ich zumindest.
Auf jeden Fall, ja. Aber ich denke, Dark Souls macht da wirklich nochmal ein ganz großes anderes Fass auf.
Als Legend of Zelda? Nein,
als Legend of Zelda. Also Legend of Zelda, muss ich sagen, hat mich immer so ein bisschen gestört, dass die Welt, sag ich mal, wirklich immer nur Mittel zum Zweck war. Ja, also du hast Hyrule und dann hast du das Kokiri-Dorf und dann hast du die Goronen. Und ich denke mir dann immer, das funktioniert doch nicht. Da hast du eine Farm in der Mitte, die kann doch nicht alle drei Städte versorgen. Wie handeln die Leute? Wie geht das alles? Das funktioniert nicht.
Also da hätte dir zum Beispiel auch Majora's Mask besser gefallen. Aber bevor wir abschweifen.
Nein, aber noch ein Wort zur Zelda-Reihe. Da ist halt das Problem, dass sie auch immer nur nach einem bestimmten Schema funktionieren. Und das ist mir halt ganz stark bewusst geworden bei Twilight Princess, wo es dann hieß, oh ja, jetzt haben wir alle Teile des MacGuffins zusammen. Oh, jetzt haben wir plötzlich ein neues MacGuffin und müssen vier weitere Teile von irgendwas finden. Wo ich mir dachte, Leute, ernsthaft? Nee.
Ja, genau. Und also ich meine, gut, das ist dann natürlich auch wieder eine Frage von, wie funktioniert Story, wie funktioniert Storytelling. Ich bin ja auch immer, ich finde es unglaublich schrecklich, wenn dir eigentlich eine gute Geschichte erzählt wird in einem Spiel und plötzlich kommst du an die klassische, du musst drei Gegenstände einsammeln. Also dieses klassische, es ist dreimal der identische Gegenstand, aber du brauchst ihn irgendwie dreimal, weil es drei Teile von diesem Gegenstand sind oder die ersten zwei Batterien funktionieren nicht oder. Ich würde auch gerne diesen Storytelling-Punkt abschließen mit zwei, drei Beispielen gerade auch aus den letzten Jahren, und du darfst es gerne ergänzen. Das sind jetzt einfach Titel, die mir eingefallen sind. Also erstens, da kannst du jetzt auch nicht so viel zu sagen. Last of Us, weil ich es gerade mal wieder angespielt habe, weil ich es nochmal abseits des Hypes damals, als es rauskam, durchspielen wollte, und Überraschung, es kommt besser weg. Die Mass Effect-Reihe, die sehr oft sehr gerne von Leuten genannt wird, wenn es um Story und Erzählung geht. Und dann der dritte Titel, auch PS3-exklusiv, Journey. Und das sind alle Sachen, die gerne gebracht werden, wenn es darum geht, ja guck mal, Spiele können Storys erzählen. Wo ich aber bei allen drei Spielen argumentieren würde, nee, was ihr meint, liebe Leute, ist, hier sind drei Beispiele, wie Videospiele auf ihre Weise Geschichten erzählen können. Es ist nämlich nicht die Story. Also gerade wenn du Mass Effect nimmst, kann ich über Teil 1 nicht so viel sagen. Aber zum Beispiel 2 und 3 sind sehr konventionelle, also die Hauptstränge zumindest, sind sehr konventionelle Action-Space-Operas. Also eigentlich das Besondere ist, dass es mit diesem Space-Opera drumherum ist. Und das Tolle ist eigentlich in Sachen Story eben, wie die Charaktere geschrieben sind. Wie selbst Nebencharaktere funktionieren und du ein anderes Licht auf sie bekommen kannst, je nachdem, wie du mit ihnen redest oder ob du mit ihnen redest. Und das ist Storytelling. Das ist dieses Element, wo du sagen kannst, das ist das Werkzeug, das das Spiel hat, um seine Geschichte zu erzählen. Aber es ändert nichts daran, wie die Hauptgeschichte überhaupt erst geschrieben wurde.
Mass Effect ist super geschrieben von den Charakteren. Die Story an sich, ja, weiß ich nicht, ob wir da jetzt noch groß drüber reden müssen.
Also zur Erklärung nicht, aber ich meine, von der Einschätzung.
Ja, also die Story her macht halt den typischen Fehler, sich halt zu sehr so ein bisschen am Anfang, meiner Meinung nach, auf diese Mythologie zu konzentrieren, dass du sagst, oh, was sind denn die Reaver und Gefahr, was cool ist. Aber das Payoff kommt dann halt einfach nicht. Das merkt man halt in Teil 3, war für mich wirklich der schwächste Teil. Und es geht nicht ums Ende, es geht einfach darum, dass dieses ganze Bedrohungsszenario, was sie in den ersten beiden Teilen aufgebaut haben, einfach verpufft. Weil die Reaver jetzt so eine riesen Masse sind. Und am Ende kannst du sie halt doch...
Sind die Reaver oder die Reaper? Sind die Reaver nicht die aus Firefly? Ah,
scheiße, die Reaper, ja, du hast recht.
Kein Problem.
Ja. Und das ist so dieses typische, wir haben einen Gegner, den können wir nicht besiegen, außer wir pumpen halt ganz viel Feuerkraft drauf. Das ist für mich immer ein bisschen... Ja, aber es gab noch viel mehr andere Probleme. Aber kommen wir doch zurück zum Thema Bücher.
Wir könnten da jetzt schon hingehen. Ich hätte noch ein paar Beispiele, aber die können wir natürlich dann so einstreuen. Also ich werde es auch versuchen, jetzt mit einem Buch-Videospiel-Beispiel zu bringen. Eins der wenigen Spiele, dem ich nämlich tatsächlich unterschreiben würde, dass es eine wirklich gute Geschichte erzählt. Oder ich würde gerne zwei nennen, um nicht nur so dieses eine, ja, war ja klar, dass das genommen wird, Spiel zu kommen. Zum einen wäre da tatsächlich die Bioshock-Reihe. Wobei, also ich kann nur sagen, Bioshock und Bioshock Infinite 2 habe ich bisher noch nicht gespielt. Das zwar nicht jetzt in dem klassischen Sinne einfach tatsächlich ein Buch genommen hat und das als Vorlage genommen hat, wie zum Beispiel es ja bei Spec Ops The Line gesagt wird, wo doch sehr stark sich inspiriert gelassen wurde von Heart of Darkness. Aber die Bioshock-Spiele haben ja immer mehrere Literatur oder einen gewissen Teilbereich der Literatur genommen und den dann in ihre Story verarbeitet, wie zum Beispiel Ayn Rands Philosophie aus Atlas Shrugs mit noch weiteren. im ersten Bioshock und viele Bürgerkriegs- und Rassismus-Texte, Literatur und das Ganze in Bioshock Infinite.
Bei Bioshock Infinite war es ja aber auch viel so dieser Mythos oder dieses Dogma vom American Exceptionalism,
genau.
Und Manifest Destiny, die da zusätzlich
stimmt,
noch mit reinkamen.
Stimmt, die
also,
kommen auch noch
ich denke, da hat man sich wirklich eher von den Gedanken der Zeit inspirieren lassen, als konkret von einem Buch. Aber man muss sagen, es lässt sich da halt immer so ein bisschen schlecht trennen. Vor allen Dingen, weil ja Ken Levine tatsächlich auch gelernter Drehbuchschreiber.
Ja, der war früher beim Fernsehen. Der war früher, hat fürs Fernsehen Drehbücher geschrieben. Und ich meine, gut, das ist dann natürlich auch nochmal was Eigenes. Auch ein Problem, das ich nachher noch gerne ansprechen würde, von wegen, warum meinen so viele Spieledesigner, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen müssen? Weil ein Spiel programmieren und eine Story schreiben nochmal zwei Paar Schuhe sind, wie wir ja oft merken. Auf jeden Fall das zweite Spiel, was ich gerne noch reinschmeißen würde, ist Enslaved, das ja basiert auf der alten chinesischen Sage von der Reise nach Westen. Und gleichzeitig dann noch aber dieser Mythos überschrieben wurde neu im Skript von Alex Garland, über den wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen hatten in dem vorigen Podcast.
Wir hatten das Spiel geschlossen, aber schnell für die Leute, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch erklären wolltest, wer Alex Garland ist.
Nee, kannst du ruhig einschieben.
Das ist ein guter Buddy von Danny Boyle, aber Alex Garland ist bekannt dafür, dass er das Buch geschrieben hat, The Beach, das ja auch verfilmt wurde mit Leonardo DiCaprio. Und Alex Garland ist auch der Mann, der mit Danny Boyle dann 28 Days Later geschrieben hat. Also der Mann hat es schon so ein bisschen drauf.
Deswegen, und das sind dann einfach dieses, ich meine gut, jetzt könnte man natürlich sagen, von diesen Beispielen siehst du, die eine Möglichkeit, die du hast, ist, dass du einfach dir tatsächlich, Überraschung, einen gelernten Schreiber holst, der tatsächlich weiß, was er tut, wenn er ein Skript schreibt. Also man kann natürlich zum einen sagen, okay, es gibt diese Schreiber, das sind halt zwei gute Beispiele, dass das tatsächlich funktioniert und die Beispiele von Spielen, wo du einfach merkst, dass da irgendjemand die Story geschrieben hat, weil er meinte, er hat eine ganz coole Idee, aber hat eigentlich noch nie eine Story geschrieben, hast du andauernd. Also gutes Beispiel aus meiner Sicht sind zum Beispiel die Dead Space Spiele. Gerade ab Teil 2, wenn es anfängt, dass sie dem Charakter eine Stimme geben, mehr geschrieben wird, wo du wirklich so eine 0815 Geschichte serviert bekommst, die dann am Ende, ja, ist eh Horror, da leben wir ja sowieso nur von der Atmosphäre, schmeißen wir die Story über Bord, wo du dich auch wieder fragst, ja, warum habt ihr das dann nicht gleich ganz gelassen? Oder eben diverse, es ist ja jetzt nicht so, als gäbe es nicht gute Vorbilder von Horror- oder Space-Survival-Filmen, Büchern oder genug Science-Fiction-Literatur, die man dafür hätte verwenden können.
Ich habe jetzt nur Dead Space 1 gespielt, aber ich fand das richtig gut gemacht. Die haben dieses Worldbuilding im Spiel richtig gut betrieben. Also es hat alles, naja, ich will nicht sagen vorne und hinten Sinn gemacht, aber zumindest hat die Geschichte es wirklich zusammengehalten. Ich glaube, was halt viel eher ist, was man sagen kann, auch anhand deiner Beispiele, ist, dass Bücher oft nur dazu dienen, quasi das Setting zu liefern, in dem dann ein Spiel spielt, um einen Anknüpfungspunkt zu haben für die Spielerinnen und Spieler. Also was du jetzt nicht erwähnt hast, was ich aber ganz interessant finde, weil ich auch die Spiele total schön finde, die Metro-Reihe, also Metro 2033 und Metro 2034.
Also das Spiel ist ja dann einfach Metro Last Light, das zweite, glaube ich.
Ja, stimmt. Das Buch heißt Metro. Also Metro 2033 ist Buch und Spiel und Metro Last Light ist das Spiel.
Ist das
und
zweite
Metro
Spiel.
Metro 2034 ist der Nachfolger von 2033.
Genau, und in 2034 geht es, glaube ich, um völlig neue Charaktere als im ersten Buch. Da geht es nämlich um Artyom. Genau. In Metro Last Light geht es allerdings auch um Artyom. Da wird die Story von Artyom sozusagen fortgesetzt. Das heißt, Metro Last Light ist dann zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, nimmt dann nur noch das Setting und vielleicht die alten Versatzstücke aus der im letzten Teil genutzten Story.
Also bei Metro ist es so, dass ich tatsächlich das Buch gelesen habe, nachdem ich das Spiel gespielt habe. Und die haben auch so viel nicht miteinander zu tun. Also es geht um Artyom und er lebt in etwa so ein bisschen dasselbe wie im Spiel. Gegen Ende unterscheidet es sich dann so ein bisschen. Ich denke, hier ergänzen sich Spiel und Buch wirklich gut, weil man zwar diese sehr schöne Atmosphäre in beiden hat, aber das Spiel ist nochmal wirkmächtiger, weil du es siehst, ja? Und weil sie diese ganzen kleinen Szenen haben, die du im Vorbeigehen siehst, die diese Welt nochmal ein bisschen dichter packen. Das hat das Buch tatsächlich nicht so gut geschafft. Und deswegen muss ich sagen, finde ich Metro 2033 wirklich eine sehr, sehr schöne Umsetzung von dem Buch. Man muss dazu auch sagen, Metro 2033 hätte es ja nicht gegeben, wenn es ein Spiel vorher nicht gegeben hätte. nämlich die Stalker-Reihe.
Ja, wobei die war auch nicht so gut, finde ich.
Ja, die hat definitiv ihre Probleme. Aber was Stalker wiederum interessant macht, das basiert nämlich auch auf einer Buchvorlage, nämlich von den Strugatsky-Brüdern Picknick am Wegesrand, was eine kleine Science-Fiction-Novelle ist, wenn man so will. Und ich habe Stalker gespielt und dann auch wieder danach das Buch oder die Kurzgeschichte gelesen. Und es ist echt erstaunlich, wie viel sie da so ein bisschen übernommen haben. Das Ganze dann aber in ihre eigene, sag ich mal, Spielrichtung gedreht haben. Das ist schon echt interessant.
Absolut. Da fällt mir auch ein Spiel ein, wo wir uns beide ärgern dürfen, dass wir das noch nicht erwähnt haben. Weil wir zum Glück gerade bei Osteuropa sind, Witcher. Die Witcher-Reihe hätte es ja auch nie gegeben. Und das ist ja auch ein wunderbares Beispiel, wenn da die Leute kommen, oh, all diese einfallsreichen Wesen, bla bla bla. Ja, natürlich, weil die ja diese Vorlage hatten, aus der sie alles zehren konnten. Die hatten das fast schon von Tolkienschem Ausmaß. Hattest du eine Welt, wo du wusstest, wie sie zu funktionieren hat, was es für Konflikte geben kann und dass die zum Beispiel die Witcher-Spiele das noch so klug geschafft haben, das noch mit einem, naja, ich will es mal Amoral-Choice-System auszustatten, das laut unserem Sonderkorrespondenten für Moral-Choice-Systeme, Johannes Hahn, das Einzige ist, was funktioniert, weil egal, was du tust, alles ist scheiße.
Ja, definitiv. Aber das ist das Schöne. Und das ist auch so ein Kernding, dass sie angeblich, ich habe die Bücher leider nie gelesen, aber wenn ich die Chance habe, mache ich das auf jeden Fall nochmal. Was sie auch aus den Büchern übernommen haben, dass diese Welt einfach nicht schwarz-weiß ist, so wie bei Tolkien beispielsweise, sondern wirklich grau in allen Ecken und Enden. Und allerhöchstens mal schwarz, aber nie weiß. Das einzig Weiße an dieser Welt sind Geralts Haare. nein, also das ist das Schöne, was sie übernommen haben. Und deswegen sind die Witcher-Spiele auch echt, echt tolle Spiele. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich total interessant finde, der mir aufgefallen ist. Wir reden hier nur über gute Spiele.
Ach, also Johannes,
warte mal.
Könnte es sein, dass das vielleicht in Wirklichkeit, und wir haben es unseren Hörern noch nicht gesagt, der Hintergrund war, warum wir diesen Podcast machen, weil wir ihnen irgendwas sagen wollen? Ja, könnte das
vielleicht.
Sein?
Vielleicht. Finden wir es heraus, wenn wir weiterreden. Nein, aber was ich spannend finde, ist, wenn du ja so Lizenzspiele hast, dann sind die eher so meh. Ja, also nimm die ganzen Filmumsetzungen und so weiter. Ja, hatten wir ja auch mal einen Podcast drüber geredet. Mhm. Aber bei Buchumsetzungen geben sich die Leute mehr Mühe. Wahrscheinlich, weil sie auch mehr Geld zur Verfügung haben, weil die Lizenz nicht so teuer war.
Ja, das ist ja auch so ein Blödsinn, den man sich mal überlegen muss. Was du dafür Geld ausgibst für die Lizenzen, also EA lässt grüßen, und wie viel am Ende eigentlich noch ins Spiel eingehen kann. Wenn man sich diese wo wir gerade Tolkien hatten, es gab ja auch von EA die Herr-der-Ringe-Spiele. Und die waren alle, das waren so, gerade heute, das sind so Klopper, nach denen sich keiner umdreht. Danach hast du dich nur umgedreht, weil, boah, ich kann mit Gimli rumkloppen. Und am Ende, die waren schlecht balanciert, die Spiele. Ja, ich meine, und sie haben es sogar geschafft, irgendwie die Story träge und müßig vorzutragen von Herr der Ringe, die zu dem Zeitpunkt ja wirklich vielen Leuten gefallen hat. Mir auch in dem Alter, als die Filme rauskamen. Ich fand die Filme super, ich fand die Storys schön. Und in den Spielen war es eigentlich so, dass du das Gefühl hattest, dass du von einer Schlacht zur nächsten geführt wirst, weil die sich bei dem Spiel überhaupt nicht überlegen konnten oder wollten, wie füllen wir dieses Spiel mit Leben, sondern nur, hier haben wir die Lizenzfiguren und jetzt lassen wir die aufeinander einprügeln.
Ja, und das Schöne ist, bei Büchern ist das eben nicht so unbedingt der Fall. Also wie wir ja schon festgestellt haben, es gibt viele Buchversoftungen, wenn man es mal so nennen will, die wirklich, wirklich klasse sind.
Also jetzt würde ich sagen, gehen wir dann auch in den Teil rein. Wir wollten uns ja selber auch mal ein bisschen umgucken, was man machen könnte, was man nicht machen könnte. Zurzeit, und das macht mir ein bisschen Angst, oder was heißt Angst? Inflation an Telltale Games, die jetzt bevorsteht, die ich auch A, sehr kritisch sehe und B, ihr nicht wirklich, also ich habe nichts gegen die Leute da, ich habe nichts gegen das, doch gegen das Genre an sich habe ich eigentlich was. Gegen Point and Click, gerade in der Form, habe ich eigentlich was, weil das an und für sich wirklich an der Grenze dazu ist. Wir hatten das mal in der Redax, glaube ich, mit Anni tatsächlich, dass Anni gesagt hat, ja, das ist ja kein Spiel, wo wir beide vehement gesagt haben, doch, es ist ein Spiel. Und natürlich sind solche Spiele Spiele, aber gerade das Walking Dead oder jetzt das folgende, nicht Fables, Wolf Among Us, das auf der Fables-Comic-Reihe basiert, die sind halt wirklich minimalistisch, weil sie haben nicht mal mehr diese Rätsel, die man noch aus alten Point-and-Click-Spielen, wie eben in unserem neuesten Podcast, sondern Blog-Eintrag, über Bernd, das Brot, du ja auch erwähnst, wenn man an Spiele wie das wirklich gute Indiana Jones and the Fate of Atlantis nimmt.
Ja, oder die Monkey Island 3, aber Indiana Jones ist echt ein tolles Spiel. Also kann ich wirklich.
Ja, und es hatte nicht ganz so abgefuckte Rätsel, weswegen du nicht irgendwie eine Banane mit einem Honigglas und ach, lass mich in Ruhe.
Nee, es war die Banane mit dem Metronom, um den Affen zu hypnotisieren,
ja,
in Monkey Island 2.
Genau.
Und dann, und das war der größte Lacher, und ich habe die Leute so gefeiert für diesen einen Witz. Und dann gehst du nämlich mit dem Affen auf eine andere Insel an einen Hydranten und dann machst du mit dem hypnotisiert festgefrorenen Affen, machst du dann den Hydranten auf. Und ich habe mich so gefeiert für diese Leute, weil sie diesen visuellen Witz halt umgesetzt haben. Denn jetzt hat der einen, pass auf, Monkey Ranch.
Mhm.
Großartig.
Ach, das.
Deine Begeisterung.
Damals waren die Leute noch konsequent. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, die Leute hören ein Buch und bevor sie dann denken, ich denke, wir haben jetzt auch gute Beispiele gebracht. Buch heißt halt nicht, dass du einfach, ja, dann brauchst du ja so viel Platz für die Geschichte, dass du gar kein richtiges Gameplay mehr machen kannst. Das ist natürlich Blödsinn. Gerade ein gutes Beispiel, obwohl ich ja gesagt habe, Mass Effect, da sind, wie es geschrieben ist, ist toll, aber das, was das geschrieben wurde, ist eher so. Ja, gerade gegen Ende wird's schwach. Ein dritter Teil, wir hatten es ja angesprochen. Das ist aber genauso ein Spiel, Mass Effect 2, das ja wirklich, ich kenne kaum Leute, denen Mass Effect 2 wirklich gar nicht gefällt. Ich kenne Leute, die sagen, also so gut ist es auch nicht, wie es von allen gesprochen wird. Aber wenn man einfach mal so durchs Internet geht, du findest Mass Effect 2, gerade besonders den zweiten Teil, wegen seiner Zugänglichkeit, auch wenn ich genau wie du finde, dass es ein paar mehr RPG-Elemente noch hätten sein dürfen. Ein bisschen zu versimpliziert, aber egal. Die Leute mögen dieses Spiel und wenn man es genau nimmt, ist Mass Effect 2 nichts anderes als zur einen Hälfte ein Social Simulator und zur anderen Hälfte ein recht einfach gestrickter Third-Person-Shooter. Das ist Mass Effect 2, weil was du entweder tust, ist durch die Gegend rennen und in Gesprächen durch deine Entscheidung und deine Einstellung einigermaßen mitlenken, wie die Charaktere, wie sich die Geschichte, nicht mal wie sich die Geschichte entfaltet, weil sie entfaltet sich immer gleich, aber wie diese kleinen Begegnungen ablaufen und denen zu folgen, macht den Leuten Spaß und zu sehen, das macht der böse Shepard, das macht der gute Shepard oder die gute Shepard. Und dann kommen halt die paar Spielelemente, die davon eigentlich völlig losgelöst sind. Und trotzdem hat es jedem Spaß gemacht. Also es ist nicht so, dass du sagen musst, ja, wie soll ich die Story denn jetzt wirklich genau mit dem Gameplay zusammenbringen? Weil es geht ja eigentlich nur darum, diese Mischung zu finden, finde ich.
Ja, also ich denke, wenn man sich einige Sachen betrachtet, also ich genau, was liegt für Buchverspielungen nahe? Das sind oft Rollenspiele oder vielleicht eher so Action-Sachen. Vor allen Dingen so im Fantasy-Bereich hat man natürlich viele Rollenspiele. Also ich denke beispielsweise jetzt noch ein bisschen weiter zurück an die Betrayal bzw.
Ja,
Return to Krondor-Geschichten, die ja auf Raymond E. Feists Universum beruhen. Nein, aber was wieder lustig ist, wenn man nochmal ganz weit zurückgeht, Dune 2. Dune 1, also vielleicht, ihr kennt Dune, Frank Herbert, der Wüstenplanet, hat da diesen 800-Seiten-Epos geschrieben und dann immer weiter darüber. Gutes Buch übrigens, liest sich relativ flüssig, trotz der etwas geschwollenen Sprache. Und Dune 1 war, glaube ich, für den Mega-CD, also den CD-Aufsatz von Mega Drive, war das, glaube ich, ein Adventure. Aber das ist auch für den Mega-CD entschieden. Und dann kam aber Dune 2. Dune 2 war ein Echtzeitstrategiespiel. Und zwar das erste Echtzeitstrategiespiel, so wie wir es heute kennen, mit Basisbau und so weiter. Das war quasi der direkte Vorgänger von Warcraft oder Command & Conquer. Und da muss man auch erstmal drauf kommen, ja, dass man sagt, wir nehmen den Hintergrund von dem Buch und machen da eigentlich was anderes draus. Und diesen Mut würde ich mir echt mehr wünschen eigentlich. Dass man sich wirklich inspirieren lässt. Also dass man wirklich die Inspiration nimmt aus solchen Büchern und aus solchen Welten vielfach und überlegt, was können wir damit machen und was Unterschiedliches können wir damit machen.
Da hätte ich gerne Einblick, ob da eine falsche Eitelkeit besteht unter Leuten, die in der Videospielbranche sind, ob da ein paar gescheiterte Schriftsteller in der Branche sind. Das ist jetzt auch sehr kritisch. Also das muss man jetzt nicht so von wegen, Max hat gesagt, die können alle nichts. Aber man sieht halt doch ein sehr starkes Gefälle, wie diese Videospiele geschrieben sind und wie sie Storys einsetzen im Vergleich zu gewissen anderen Spielen, die wir hier jetzt auch schon genannt haben. Also was an mir hängen bleibt und ich bleib nicht zu lange da dran, weil Johannes es halt nicht spielen konnte als PC-Spieler. Bei dem Last of Us, was mich bis heute stört, und das hatten wir auch in alten Podcasts, deswegen mache ich es kurz, falls ihr die Podcasts schon gehört habt. Last of Us ist ein Spiel, das diese Beziehung zwischen zwei Menschen wunderbar zeigt, also von diesem Joel und der Ellie, aber was überhaupt nicht passiert in diesem Spiel ist, wir sind in der Apokalypse, aber an und für sich in dieser Apokalypse, ja okay, jeder will dir ans Leder, du musst aufpassen, dass jeder dich tötet. Aber wie diese Gesellschaften jetzt wirklich funktionieren, spielt nie eine Rolle. Du weißt nur, manche wollen dir was Böses, manche lassen dich in Ruhe. Also der Kontext der Welt fehlt schon mal völlig. Und dann kommen noch so Sachen wie mit, natürlich triffst du irgendwann ein anderes Pärchen, mit einem, also ein anderer Erwachsener und ein Kind, und natürlich wird bei denen das Kind, so, du kannst die Uhr nachstellen. Es werden diese ganzen Tropes durchgeritten, die du aus allem kennst. Also es werden Tropes bedient, anstatt dass man eine feste, gute Story nimmt oder sich ein großes Vorbild nimmt. Wie zum Beispiel, was ich bei Last of Us angeboten hätte, The Road, zu sagen, wir haben hier ein Paar, Erwachsener und Kind, und die müssen jetzt diesen Weg beschreiten. Und wer The Road kennt von
Cormac McCarthy.
Der schreibt eine Geschichte, in die er all diese üblichen Sachen, die man kennt aus Survival-Geschichten, aus Dystopie-Geschichten, aus Apokalypse-Geschichten, hätte der alles noch in sein gerade mal 200 Seiten starkes Buch über einen Mann und seinen Sohn, die versuchen einfach von Tag zu Tag zu überleben. Es gibt eigentlich gar kein Ziel. Es ist tatsächlich, der Weg ist das Ziel. Sie reden sich zwar ein, wir müssen in den Süden, aber gerade dieses, dass sie immer nur an der Straße sind, es ist eigentlich eine hoffnungslose Reise mit, ja, jeder Tag ist, das Ziel ist eigentlich, am nächsten Tag wieder aufwachen zu können. Sehr simpel, runtergebrochen. Aber dadurch ist es, auch wenn es nicht mein Lieblingsbuch war, eine konsequente Geschichte, anstatt dass du das Gefühl hast, ja, natürlich passiert das und natürlich, wenn wir in der Apokalypse sind, dann muss auch das und das passieren. Oh, und eine geopferte Jungfrau und Drachen. Also man verliert sich in diesem, man will alles reinbringen, anstatt dass du merkst, dass da ein Autor ist, oder jemand, der sich die Story überlegt hat und gesagt hat, es gibt einen Grund, warum ich diese Geschichte so und so erzähle und deswegen bringe ich auch nur diese und diese Elemente, damit die Story am wirksamsten ist. Und das fehlt mir viel zu oft.
Ich sag mal, ja.
Also jetzt nicht zu dem Spiel, also ich habe das jetzt nur als Aufhänger genutzt, aber genau das ist das, was ich den meisten Spielen, also nehmen wir zum Beispiel auch Mass Effect, was wir angesprochen hatten. Am Ende will diese Geschichte einfach zu groß werden und zu viele Sachen reinhauen und vergisst dabei, was eigentlich ursprünglich mal die große Bedrohung war. Weil wie du richtig sagst, so die Reaper werden aufgebaut über zwei Teile, im zweiten noch einigermaßen clever über die Collector, sodass es eine Entschuldigung gibt, ja, die Reaper sind ja noch nicht da. Und dann sind die Reaper plötzlich da und der gesamte dritte Teil handelt sich um lauter kleine Einzelmissionen, dass du die Leute doch vereinigst gegen die Reaper. Aber die Reaper spielen bis zu den letzten zwei Stunden eigentlich keine Rolle, außer, dass wenn du in Sternensysteme willst, plötzlich die Raumschiffe von denen auftauchen und wenn du in sie reingehst, gibt's einen Ladebildschirm und du musst nochmal von vorne machen. Das ist einfach die eigentliche ursprüngliche Story aus dem Blick verlieren. Solche Dinge meine ich.
Ich glaube, dass viele Videospiele auch daran leiden oder darunter leiden, dass die Storys immer episch sein müssen, damit die Spieler das Gefühl haben, irgendwas Wichtiges zu tun. Und was ich viel spannender finde, sind, das liegt aber auch an meiner Vorliebe, weniger für epische Fantasy beispielsweise, sondern eher für so Sword and Sorcery Fantasy, wenn du diese etablierte Welt hast und darin einfach Abenteuer erlebst. Also ich meine, wie cool wäre das, beispielsweise einfach die Geschichten zu spielen, die der Söldner in Mass Effect 2 erlebt hat. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen.
Der Said?
Genau. Also dass du einfach diese Welt nimmst und darin Abenteuer erlebst, die halt nichts mit den Reavern zu tun haben oder mit einem epischen Konflikt oder sonst irgendwas. Oder nimm jetzt beispielsweise sowas wie Dragon Age, ein Spiel, was mich ohne Ende frustriert. Da kämpft man ja auch als grauer Wächter gegen die Blight und so weiter und so fort. Und ich finde, so eine Spielwelt bekommt viel mehr Textur, nicht wenn du die epischen Schlachten schlägst, was Blödsinn ist eigentlich, sondern indem du einfach in dieser Welt bist und in dieser Welt existierst und eben keinen Einfluss hast auf die großen Noblen oder die dunkle Bedrohung oder was es sonst noch irgendwas gibt, sondern dass das einfach der Hintergrund ist, vor dem du arbeitest. Und das ist ja, bei The Witcher hast du auch so diese epische Konflikte in gewisser Weise, aber es wird halt nie so schmalzig, wie es immer zwangsläufig werden muss bei so epischen Sachen. Weil da müssen ja die Menschen oder die Außerirdischen oder whoever, er muss ja über sich selbst hinauswachsen und alle retten und
pff. Also ich meine, das verstehe ich gerade, aber interessant ist ja bei Dragon Age, dass die Macher von Dragon Age sich anscheinend ja genau das gedacht haben, weil bei Dragon Age 2, dass er sehr umstritten ist, geht es genau darum, dass eine Story nur in einer Stadt erzählt wird und nur um diesen einen Charakter und eine persönlichere Geschichte. Es geht nicht um das Schicksal der Welt, es geht halt nur, was passiert in dieser Stadt. Wie hilfst du den Leuten in dieser Stadt? Also das Prinzip, ich habe es leider noch nicht gespielt, ich will es irgendwann mal spielen, weil genau das ist, genau dieses Problem, was du ansprichst, sehe ich auch, dass die Arten der Storys sich natürlich limitieren, wenn sie sagen, ja, und am Ende muss immer das Schicksal der Welt in Händen liegen. Ich hatte hier den Punkt, den haben wir jetzt überspringen, der ist auch nicht so wichtig, das JRPG-Problem.
Yep.
Ich habe jetzt hier bei unseren Niederschriften, bei unseren Notizzetteln hingeschrieben, einfach Johannes zuliebe schon, Chrono Trigger. Wenn du die Story von Chrono Trigger in ihren groben Zügen, nicht von wegen, wie die Welt genau aussieht und alles, sondern du bist das, das und das ist möglich, das und das passiert und dahin führt's. Und es ist immer, du hast einen Bösewicht, der eine Bösewicht ist aber gar nicht der Bösewicht, weil es dahinter nochmal einen anderen Bösewicht gibt und zwischendrin triffst du ganz viele andere Bösewichte, dass dir darüber klar wird, wie diese ganze Welt funktioniert. Und am Ende, auch wenn du es vorher nicht immer ahnst, bei Chrono Trigger bist du dir allerdings schon ziemlich sicher von vornherein, ja, steht plötzlich die gesamte Existenz des Universums auf der Kippe, wenn du deinen Bossfight hast. Das ist das Prinzip von japanischen Rollenspielen. Und das ist irgendwo natürlich auch ein Problem, weil die Storys ja immer irgendwie aufs Gleiche hinauslaufen. Deine Story kann gar nicht viel zu eigenständig sein, weil irgendwie musst du am Ende ja dann immer die Schwere der ganzen Welt auf deine Charaktere und so diese kleinen Nebengeschichten gehen dann einfach unter. Oder du hast das Problem mit Skyrim, dass du dich am Ende eigentlich nur noch an die Nebenmissionen erinnerst, weil die Hauptmission so kacklangweilig war, dass es niemanden interessiert hat, warum du Dragonborn bist. Das einzig Wichtige ist, dass du Dragonborn bist, deine geilen Fähigkeiten hast, 3 Frauen und 2 Ehemänner in 5 verschiedenen Dörfern hast, 7 verschiedenen Gilden angehörst und gleichzeitig der Chef, der Diebe und der Gesetzeshüter bist, dir daraus deine eigenen Geschichten spinnst.
Skyrim definitiv ist das beste Beispiel für ein Spiel, was eigentlich davon profitieren würde, keine Hauptstory zu haben.
Ja.
Also sollte wirklich so laufen, hier, du bist in der Welt, mach was draus. Punkt.
Aber richtig. Also ich meine, ist ja bei Fallout ähnlich, bei den neueren Fallout-Spielen war das ja ähnlich. Das Schönste war eigentlich, nach deinem eigenen Tempo und deinem eigenen Gusto durch diese Welt zu gehen und das zu erkunden und diese kleinen Geschichten zwischendrin zu haben und dich darüber mit der Welt auseinanderzusetzen. Auch wenn ich argumentieren würde, dass die Fallout-Geschichten, auch die Hauptstories nochmal besser waren als die Skyrim-Hauptstory. Wobei das keine allzu große, Kunst.
Ja, und damit schlagen wir wieder so ein bisschen den Bogen zurück, weil für mich waren halt nämlich die ganzen Hauptstories von den Bethesda-Titeln, also speziell jetzt Skyrim und Fallout 3, Fallout New Vegas ist da ein bisschen erstmal außen vor, weil es ist ja von Obsidian, die können ja wirklich Geschichten erzählen. Dass besonders bei Skyrim und Fallout 3 mir halt einfach die Inszenierung nicht gefallen hat. Also die hätten echt ein bisschen mehr Epic vertragen können, weil das gab's da nämlich nicht so wirklich. Du hast halt immer richtig gemerkt, wie sie im Grunde genommen eingeschränkt waren durch die Engine, die sie benutzt haben. Die halt nicht irgendwie 500 Leute darstellen kann, sondern 10.
Ja, dann knüppeln sich da so 10 Leute rum und dann...
War das die große, alles entscheidende Schlacht, ja.
Ja, also, und ich meine, gut, jetzt könnte man sagen, aber ihr habt doch gerade gesagt, Epic gehört euch auf den Sack. Und dann so, ja, sie ist ja auch ausgelutscht, aber wenn du sie schon benutzen willst, dann sollte das Ganze vielleicht auch episch aussehen.
Ja.
Weil, also, es muss in den Kontext passen. Das ist dann halt auch diese Mischung zwischen Storytelling, visuell, wie auch über eben Dialoge und Worldbuilding und alles. Das ist sehr wichtig in Videospielen. Aber wir argumentieren, dass es genug wirklich, wirklich, wirklich gute Vorlagen gibt, in schon bestehenden Büchern. Man muss schlichtweg bessere Screenwriter. Es sind meistens ja dann gelernte Screenwriter, die da eingestellt werden. Und du musst dir halt wirklich Leute holen, die was vom Schreiben verstehen, weil so viele Spiele, und das erkennen die Leute dann komischerweise, immer erst hinterher, das Spiel hätte so viel besser sein können, wenn da nur jemand tatsächlich hätte richtig gut schreiben können. Das ist nun mal ein Unterschied. Das sollte absolut selbstverständlich sein. Das muss man ja nicht mehr erklären. Ob jetzt jemand von, um mich selbst mal schlecht zu machen, ob ich jetzt einen Blogbeitrag schreibe oder ob das ein Pulitzer-Preisträger tut, da ist halt schon nochmal ein Unterschied dazwischen. Da kann ganz anders erzählt werden, da ist eine ganz andere Kompetenz. Und wenn ich bei einem Spiel, also und auch ein Videospiel, wenn ich selbst jemand bin, der sagt, Videospiel soll mir Spaß machen, es soll mich unterhalten und es soll mich eben nicht nur über Gameplay unterhalten, dann erwarte ich, wenn da absolute Fachkräfte geholt werden, um die technische Komponente durchzuführen, dann will ich doch auch, dass jemand die Skripts schreibt, der dafür eine tatsächliche Fachkraft ist. und nicht der, der die meisten Comicbücher vielleicht gelesen hat oder noch die meisten Schulbücher oder gerade erst aus der Schule kommt, weil der ja noch lesen kann. Um es jetzt absolut überspitzt und abfällig zu sagen, um die Leute vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und dieser Anschein kommt einfach rüber und aus meiner Sicht absolut unverständlich, weil sich ja zeigt, was du für Spiele machen kannst, wenn du dich inspirieren lässt von dem, was schon da ist. Das tun Filme ja zum Beispiel auch. Die wenigsten Filme sind Eigenkreationen. Und auch wenn man gerne immer mal wieder rumheult, ja, ich hätte gern wieder mal ein originelles Drehbuch. Und das ist natürlich auch immer wieder schön, wenn etwas tatsächlich schon als Film geschrieben ist. Aber jeder von uns liest ein gutes Buch und stellt sich das Ganze vor. Und man kann dann hinterher denken, ah, wäre aber wahrscheinlich nicht so gut als Film, aber inzwischen sagen die Leute dann Miniseries oder sonst was. Man stellt sich einfach immer vor, dass diese Sachen auch visuell dargestellt werden können. Dann macht es doch, anstatt uns wieder irgendeine Geschichte von drei Brawly White Men zu erzählen, die irgendwelche Geiseln retten und wehrlose Frauen und Duke Nukem und lass mich doch in Ruhe.
Ja, das machen wir auch. Danke, Max.
Ich danke dir, Johannes.
Hat Spaß gemacht. Wie immer ein viel zu weitläufiges Thema eigentlich für die paar Minuten, die wir hier haben. Aber wir hoffen, ihr wurde trotzdem unterhalten, habt vielleicht ein paar Anregungen bekommen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, dann tut das doch einfach in den Kommentarspalten bei uns. Und ich sag mal,
Facebook ist natürlich auch okay.
Ja, aber können natürlich auch bei Facebook machen. Aber wer hat denn heute noch Facebook? Ist nur noch voll von Rentnern und alten Leuten. So wie so uns. Wie uns.
Also, bis zum nächsten Mal und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir mal wieder eigenhändig mit unseren vier Händen und vier Augen und zwei Mündern die Games-Branche im Alleingang retten. Hallo Ubisoft.
Hallo Microsoft.